Unser nächster Vortrag, Einführung in die Smartphone-Malware-Forensik, sorry für den Versprecher, wird gehalten von Viktor Schlüter und Yannick Besendorf. Die beiden sind beim Digital Security Lab von Reporter ohne Grenzen. Bitte begrüßt die beiden zu ihrem Vortrag.
Test, Test.
Hallo.
Hört man mich?
Ja, jetzt. Vielen Dank für die schöne Vorstellung. Es freut uns, dass so viele gekommen sind und der Raum voll geworden ist. Er ist Viktor, ich bin Yannick. In unserem Talk geht es um Smartphone-Malware-Forensik, also wie man Malware, das ist jegliche Schadsoftware, seines Staatstrojaner, Stalkerware, Adware, auf Smartphones finden kann. Und genau, es ist ein Einführungsvortrag. Und dazu erzählen wir euch jetzt was. Wir arbeiten beim Digital Security Lab bei Reporter ohne Grenzen. Wir wurden vor 1,5 Jahren gegründet. Wir beschäftigen uns mit der IT-Sicherheit von JournalistInnen weltweit. Wir bieten zum Beispiel auch IT-Sicherheitstrainings an. Und was wir hauptsächlich machen, ist, wir analysieren digitale Angriffe auf JournalistInnen. Das sind zum Beispiel Accountübernahmen. Aber der Hauptfokus sind Angriffe mit Staatstrojanern, auch bekannt als Spyware. Und da machen wir Forschung dazu und man kann sich an uns wenden, wenn man der Meinung ist, man ist vielleicht zu einem Angriff ausgesetzt worden. Und dann führen wir eine forensische Analyse durch und schreiben gegebenenfalls einen Bericht dazu. Und warum das wichtig ist, ist eben, weil digitale Angriffe meistens im Verborgenen bleiben. Also wenn jemand einen Staatstrojaner auf eurem Smartphone installiert, dann merkt ihr das normalerweise nicht. Das ist ja auch das Ziel davon. Ähnlich wie bei einer Telefonüberwachung, das merkt ihr auch nicht. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass forensische Analysen stattfinden, dass man sowas nachweist, um es zu dokumentieren, zu veröffentlichen und die Angreifer dann zur Verantwortung zu ziehen. Das war uns zum Beispiel erst kürzlich möglich bei einem Fall in Aserbaidschan, wo wir einen Pegasus-Angriff bei einer Journalistin nachweisen konnten. Das ist natürlich nicht der einzige solcher Angriffe, davon gibt es jede Menge. Hier sind aus den letzten 3 Jahren einige Pressemitteilungen von Staatstrojaner-Angriffen über Pegasus Predator. Wer das herstellt, wie das heißt, ist am Ende zweitrangig. Ein Bericht ist von gestern in Indien, wo JournalistInnen und OppositionspolitikerInnen angegriffen wurden mit Pegasus. Das war eine Recherche von Amnesty Tech, wo wir auch mithelfen konnten. Genau, und als nächstes erzählt euch Viktor etwas zu den Besonderheiten von Smartphone-Forensik.
Test, Test. Cool. Hallo. Ja, wie ihr vielleicht gesehen habt, wir haben die Folien auf Englisch gemacht, damit das für die Leute, die die Übersetzung gucken, leichter ist, aber erzählen es auf Deutsch. Ich hoffe, auch ich für meinen Teil werde nicht zu viel in so Englisch-Deutsch-Kauderwelsch rutschen. Ja, es gibt ein paar Grundlagen, die wir dachten, die vielleicht sinnvoll sind, wenn wir sie erzählen und hier zusammenfassen. Zum einen Computer, Forensik, so das klassische Spiel, wie man es kennt, und Smartphone, Malware-Forensik funktionieren relativ unterschiedlich oder es gibt so ein paar einfach größere Unterschiede, wie die Spiele funktionieren. Viele von euch haben vielleicht schon von dem klassischen Modus gehört, das ist so, man hat einen Server und da ist was passiert und da ist eine Festplatte drin und davon sieht man sich ein Image und also von physisch, von allen Blocks auf Blockebene und das lädt man in Forensik-Software rein und dann guckt man sich das Dateisystem an und schaut, was da passiert ist. Was man generell mit Smartphones macht und vor allem auch, was wir mit Smartphones machen, ist anders. Erstens, weil moderne Smartphone-Betriebssysteme alle eigentlich File-Based Encryption haben. Das heißt, auf physischer Ebene ist das gar nicht mehr interessant, weil jede Datei mit einem anderen Schlüssel verschlüsselt ist und wenn der Schlüssel weg ist, kann man auf die Datei nicht mehr rankommen. Das heißt, gelöschte Dateien ist sowieso nicht. Dann ist die nächste Sache, dass Smartphones gar keine Funktion haben, zu sagen, hier ist übrigens das gesamte Dateisystem. Also hier sind alle Dateien, die in meinem Speicher gerade liegen. Es gibt Menschen, die tun das, die arbeiten für Strafverfolgungsbehörden und die benutzen dafür Exploits. Das ist aber richtig kacke, weil das macht die Welt unsicherer, weil das ist auch Teil von diesem Exploits-Verkaufen-Sowas-Spiel. Zwei große Firmen, eine heißt der Celebrite, die das anbieten. Das machen wir auf gar keinen Fall. Wir nennen das zivile Forensik, also im Einvernehmen mit den Menschen, denen die Geräte gehören. Und wenn man das aus so einer zivilgesellschaftlichen Richtung machen möchte, muss man sich mit dem zufrieden geben, was aus dem Handy rauskommt. Und das sind dann so Diagnoseinformationen. Und da kommt die Besonderheit, dass man natürlich überhaupt nicht überprüfen kann, ob das jetzt stimmt, weil man muss einfach den Informationen vertrauen, die aus dem Handy rauspurzeln. Und technisch gesehen wäre es natürlich möglich, dass Schadsoftware auf dem Handy aktiv ist, die diese Informationen verändert. Das heißt, auch das muss man einfach auf dem Schirm haben, das wäre möglich. Dann ist eine wichtige Sache, oft wird so getan, als wäre Malware und Spyware verschiedene Sachen oder als wäre so Malware, Spyware das kleine Geschwisterkind von der Malware und weniger schlimm, ein bisschen so wie Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchung. Und das eine ist ja nur auf die Messenger-Nachrichten zugreifen, das ist natürlich Quatsch. Sobald man als Schadsoftware in der Lage sein möchte, auf irgendetwas zuzugreifen, was dir das Betriebssystem nicht erlaubt hat, musst du Systemprivilegien haben, musst du auf alles Zugriff haben können. Und das ist auch der Fall. Das heißt, Spyware ist auch immer Malware. Und Spyware, lasst euch niemand von niemand irgendwas anderes erzählen, Spyware ist auch immer in der Lage, beliebige Dateien zu verändern, beliebige Dateien zu löschen, beliebige Dateien neu hinzuzufügen. Das hat riesig große Konsequenzen eigentlich für die Strafverfolgung, weil man gar nicht richtig zeigen kann, dass ein Handy, was mit Spyware gehackt wurde, nicht auch noch irgendwelche anderen Spuren, irgendwelche anderen Dateien hinterlegt wurden. Das würde man vermutlich auch gar nicht finden. Sobald man ein Handy kompromittiert hat, hat man das vollständig kompromittiert und man kann eigentlich nichts mehr vertrauen, was an Dateien darum liegt. Das Einzige, weshalb man überhaupt dann Spyware finden kann, ist, dass das natürlich auch sehr viel Fleiß und sehr viel Arbeit erfordert, alle Spuren zu vernichten, die man als Spyware hinterlässt, und das ist glücklicherweise nicht der Fall. Man kann unterscheiden in zwei Arten von Malware, und hier ist leider irgendwas Interessantes passiert, weil da muss eigentlich eine Kröte sein. Vielleicht, da ist die Kröte. Genau, ich weiß nicht, was mit der Folie, aber jedenfalls, es gibt zwei Arten von Malware, solche mit Exploits und solche ohne Exploits. Und das Interessante daran ist, nur Malware mit Exploits kann aus der Sandbox raushüpfen. Das kann man sich vorstellen, das kann man sich vorstellen wie Tierchen, die in Plastikeimern sind. Und zwar das eine Tier kann aus dem Plastikreimer raushüpfen, nämlich die Kröte, das andere kann es nicht, die Schildkröte. Und zwar dieser Plastikeimer ist die Sandbox, und nur wenn man aus der Sandbox raushüpfen kann, ist man in der Lage, auf Informationen, Daten, Systemressourcen zuzugreifen, was dir das Smartphone-Betriebssystem eigentlich nicht erlaubt. Und die Dinger, die raushüpfen können, das ist eben die Spyware, die zu Spionagezwecken von staatlichen Akteuren benutzt wird. Und das Interessante ist hier, diese Exploits sind sehr, sehr teuer. Also wenn man so eine Exploit-Chain für Smartphone-Betriebssystem ist in der Größenordnung von mehreren Millionen Euro teuer. Das heißt, das ist eine Sache, das passiert in diesem Kontext von staatlicher Überwachung, staatliche Akteure. Das ist aber eigentlich nichts, was man jetzt erwarten würde im Kontext von Stalkerware. Auf der anderen Seite, genau, gibt es Malware, die keine Exploits hat und damit auch fein ist und keine haben möchte, und die mehr darüber lebt, dass sie über andere Zwecke, über andere Wege auf dem Handy installiert wird und sich einfach damit zufrieden gibt, was das Betriebssystem anbietet an Möglichkeiten. Dann ist die Kröte wieder weg, da ist sie rausgehüpft. Es geben vier Arten von Malware, gehen dann auf mit dieser Unterscheidung. Ne? Also das eine sind die mit Exploits, das andere sind die ohne Exploits, und dann haben wir Sachen für iOS und für Android. Und dadurch, dass das iOS und das Android-Betriebssystem ziemlich unterschiedlich ist, gibt es da auch keine Kompatibilität, sondern das ist wirklich, also die Spiele, Malware zu entwickeln für die eine Plattform und die andere Plattform, funktionieren relativ unterschiedlich, weil die Plattformen einfach ein bisschen verschieden sind. Und deshalb gehen so ein bisschen vier Arten von Malware auf. Genau, die obere Linie. Das sind die Schildkröten, die können nicht aus Sandboxes raushüpfen. Die sind darauf angewiesen, als mal aus der Sicht der Malware, was das Betriebssystem ihnen erlaubt. Und das sieht so aus, dass bei iPhones gibt es kein Sideloading, zumindest aktuell. Sideloading bedeutet, dass man selber Apps installieren kann, ohne dass die aus dem App Store kommen. Also dass man selber eine Programmdatei in der Hand haben kann und sagen kann, liebes Handy, installiere die bitte. Das geht bei iPhones nicht. Alle Apps müssen durch den App Store durch. Und da gibt es auch Anforderungen und so. Und die, was eine App maximal können darf, das ist auch einigermaßen eingeschränkt. Und es ist aktuell zumindest auch nicht möglich, ein iPhone zu routen. Also genau, also die Systemprivilegien, diese Sicherheitsmechanismen außer Kraft zu setzen und Vollzugriff auf das ganze Handy zu erhalten, was natürlich aus der Sicht von so Stalkerware auch sehr interessant ist. Bei Android hingegen ist das so, dass Sideloading, also das Installieren von eigenen Apps, das geht. Es gibt ein paar mehr Permissions, könnte man jetzt auch drüber streiten, was man so als App können darf. Die ganzen interessanten Sachen muss man natürlich als App aber auch anfragen, von hey, darf ich das bitte tun? Und es ist in vielen Fällen auch möglich, das Handy zu routen. Allerdings aber erst meistens, nachdem man die Inhalte von dem Handy gelöscht hat. Also es ist jetzt nicht so interessant, ein Handy zu routen, um irgendwie auf das ganze Dateisystem zuzugreifen, was da drauf ist, sondern es ist im Fall von Stalkerware, es ist eine Möglichkeit, dass TäterInnen das Handy erst routen und dann da Stalkerware drauf installieren und die dann Rootzugriff hat. In der Version mit Exploits sieht das ein bisschen anders aus. Da ist es auf iOS-Geräten, passiert es immer wieder mal, dass Spyware detektiert wird, erkannt wird, bewiesen werden kann, dass ein Angriff mit Spyware erfolgt ist. Es ist relativ komplex, an die Binary ranzukommen, an die eigentliche Programmdatei von der Malware. Ich weiß nicht, wer von euch in dem Operation Triangulation Vortrag war. Das waren so gefühlte 20 Schritte von Stages und Sicherheitsmechanismen und irgendwelchen anderen Sachen, bis dann final die eigentliche Datei auf dem Handy gelandet ist. Vermutlich, weil die verhindern wollten, dass Leute die eigentliche Spyware haben und analysieren können und rauskriegen können, ja, was tut sie denn jetzt eigentlich? Und dadurch, dass das alles so ein bisschen im Verborgenen passiert, diese Exploits werden gehandelt auf einem Grau- bis Schwarzmarkt und vor allem dadurch, dass Leute, die mit Exploits Geräte angegriffen haben und kompromittiert haben, technisch gesehen in der Lage sind, alles Mögliche an diesem Gerät zu manipulieren und zu verändern, ist es ein relativ komplexes und undurchsichtiges Feld, in dem man auch jetzt keinen Anspruch hat, als analysierende Stelle alles finden zu können. Ne, das ist was anderes bei Systemen, wo man bestimmte Annahmen, bestimmte Integritätsmaßnahmen vertrauen kann, sagen kann, okay, wenn da was wäre, würde man es sicher da und daran sehen. Das gilt hier nicht mehr, weil man davon ausgehen muss, dass Leute vollständig das System kompromittiert haben und theoretisch alles verändern können. Das heißt, letztlich ist es eine Art von Katz-und-Maus-Spiel. Von Leute schreiben Stalkerware, also staatlich finanzierte Unternehmen schreiben komplexe Spyware, kaufen Exploits ein, melden die nicht, sondern benutzen sie, um Menschen aus der Zivilgesellschaft zu hacken. Und dann gibt es NGOs, die finden das. Und dann passiert es aber manchmal, dass die Unternehmen dann wieder rauskriegen, ah ja, woran haben die das erkannt? Und dann verändern sie das oder werden besser darin, Spuren zu verwischen. Und dann, ne, es geht immer weiter und es zieht immer weiter, diese Kreise. Und natürlich ist auch das, was wir hier heute erzählen, nicht alles das, was wir wissen. Und es ist auf gar keinen Fall alles das, was überhaupt an Spuren existiert da draußen. Das muss man schon so zueinander abgrenzen. Eine weitere Sache, die wichtig ist zu erwähnen, wir haben nicht wahnsinnig viel Expertise, was Stalking und Anti-Stalking angeht, also Stalkerware und Anti-Stalking. Und hier sind zwei sehr gute Websites, die wir euch empfehlen können, falls ihr davon selber betroffen seid, falls ihr mal Menschen helfen wollt, die davon betroffen sind. Das ist der Ort, an dem wir das weiterleiten würden. Wir fanden es trotzdem vielleicht eine gute Idee, dass hier die ganze Stalkerware-Komponente technisch mit reinzunehmen, weil natürlich technisch gesehen das schon Gemeinsamkeiten hat, wie diese Apps funktionieren, was sie so tun, wie sie versuchen zu funktionieren. Und deshalb versuchen wir hier einfach einen technischen Überblick zu geben, wie man diese Sachen erkennen würde und wie die funktionieren. Und jetzt erklärt euch Yannick ein bisschen was zur Methodik.
Zur Methodik. Also wir haben ja schon gelernt, wir können jetzt leider nicht einfach den Flash-Speicher aus unserem Smartphone auslöten den wieder woanders dran löten und alles auslesen. Natürlich, meistens kann ich ein Smartphone per USB oder Lightning oder über Wi-Fi an einen Laptop anschließen und ein Backup machen oder ähnliche Sachen. Und das ist auch, was wir hauptsächlich tun. Aber bevor wir zu solchen Sachen kommen, würde ich euch erstmal sagen, nehmt einfach das Gerät mal in die Hand, entsperrt es. Und es geht ja meistens bei Überwachung um Messenger, weil man ist ja von der klassischen Telekommunikationsüberwachung, wo man einfach bei der Telekom zum Beispiel sagt, hör mal bitte den Anruf mit und leite den hier weiter an die Polizei und dann hören wir mit, zu dieser sogenannten Quellentelekommunikationsüberwachung, also eigentlich dem Kompromittieren von Geräten übergegangen, weil man dann vor Verschlüsselung, die ja jetzt eigentlich in fast jedem Messenger implementiert ist, wie in WhatsApp, in Signal, teilweise in Telegram und anderen, genau, weil es das da gibt, kann man eben nicht mehr einfach die Nachrichten ausleiten. Genau, und deswegen würde ich erstmal alle diese Messenger-Apps aufmachen, denn diese Messenger-Apps, die haben alle eine Funktion, dass man die Nachrichten nicht nur am Smartphone lesen kann, sondern auch an seinem Laptop, an seinem Desktop-Computer und dass man die da verbinden kann. Und das ist tatsächlich der einfachste Weg, um diese Nachrichten ausleiten zu können, weil das ist ja eine Funktion, die zum Nachrichtenausleiten gebaut ist. Natürlich ist sie dafür gedacht, dass man das nur selber macht, aber wenn man zum Beispiel eine Zeit lang keinen Zugriff auf sein Gerät hatte, weil man bei einer Grenzkontrolle sein Passwort rausgeben musste oder weil vielleicht Sicherheitsbehörden in die eigene Wohnung eingedrungen sind, wo man seine Geräte da hatte und die es geschafft haben, das Passwort zu umgehen oder eben in einem Stalking-Fall eben ja, Menschen, die einem irgendwie nahe sind, Zugriff auf das Gerät haben, können diese Funktion natürlich benutzen, sie mit ihrem Laptop verbinden und die Nachrichten mitlesen. Das kann man aber zum Glück einfach nachschauen in diesen Apps. Ich habe hier ein paar Screenshots mitgebracht von iOS WhatsApp, iOS Signal und Signal auf Android. Da geht ihr in die Einstellung von euren Apps, geht auf Link Devices und dann seht ihr da, welche Geräte verbunden sind. Genau, da sollten dann eure drinstehen und wenn nicht, dann könnt ihr da auch Geräte, die verbunden sind, entfernen. Das ist tatsächlich auch eine Methode, die die deutsche Polizei nachweislich nutzt. Der Link hier unten ist ein Artikel von Netzpolitik.org, wo ein internes Dokument der deutschen Polizei veröffentlicht wurde, die eben genau beschreiben, dass sie diese Funktion benutzen, um Messenger wie WhatsApp und Signal abzuhören. Genau, wenn wir jetzt aber übergehen zu, wir schließen so ein Smartphone an unsere Computer an, dann gibt es ein Tool, was wir sehr viel benutzen, was wir euch auch sehr nahelegen können, das ist MVT, das Mobile Verification Toolkit, das wurde entwickelt von Amnesty Tech 2021 im Rahmen des Pegasus-Projekts. Das Pegasus-Projekt sagt vielleicht vielen was. Da wurde 2021 eine Liste an tausenden Handynummern geleakt, die alle angegriffen wurden mit der Spyware Pegasus. Und Amnesty Tech und andere haben da eben forensische Analysen durchgeführt von Leuten, die sie identifiziert haben, die auf dieser Liste standen und dazu auch Tooling entwickelt und dieses Tooling am Ende auch veröffentlicht. Und das ist eben MVT. MVT hat verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel kann es iPhone-Backups analysieren, die man mit iTunes oder auch mit Software auf Linux vorher erstellt hat. Analysieren es Parser, vor allem SQLite-Datenbanken oder plist-Dateien, solche Sachen und bereitet die auf zu strukturierten JSON-Format, die man viel schöner lesen kann, als wenn man das händisch macht. Und bei Android funktioniert das über die ADB-Schnittstelle, Android Debugging Bridge, wo man auch eben auf gewisse Daten von Android-Smartphones zugreifen kann, zum Beispiel welche Apps sind da installiert. Das erzählen wir euch aber alles später im Detail, wie man das händisch macht und wie MVT einem das erleichtert. Genau, wie sieht das aus auf iOS? Das ist jetzt, sind die Schritte für Linux. Es gibt eine super Toolchain auf Linux für Apple-Geräte und wie man über USB-Lightning auf die zugreift. Und das ist LibEye Mobile Device, wo das alles nachgebaut wird, was sonst in iTunes passiert. Und das stellt eben zum Beispiel dieses Tool iDevice Backup 2 zur Verfügung. Ja, wie bereits schon ein bisschen angesprochen, theoretisch kann man die Geräte jailbreaken und dann eben auf mehr Dateien zugreifen, weil so ein Backup von einem iPhone inkludiert nicht alles. Zum Beispiel sind Signal-Nachrichten nicht enthalten und auch gewisse Systemdateien zum Beispiel, irgendwelche System-Binaries sind da nicht enthalten, weil die braucht man nicht, um das wiederherzustellen, weil die sind auf einem iPhone, wo man Backup wiederherstellen will, natürlich schon drauf. Das würden wir euch aber nicht empfehlen, wenn ihr nicht wirklich genau wisst, was ihr tut, weil ihr macht dadurch auch euer Gerät unsicherer und manipuliert vielleicht auch vorher das Gerät bezüglich Spuren, die ihr nachher vielleicht entdecken wollt. Was ihr auf jeden Fall aber machen solltet, ist als erstes mit dem Tool iDevice Backup die Verschlüsselung eures Backups einzuschalten, denn Apple speichert mehr Dateien, wenn ihr ein verschlüsseltes Backup anlegt, als wenn ihr ein nicht verschlüsseltes Backup anlegt. Also das Reasoning dahinter ist einfach, dass Apple sich nicht sicher ist, wie die NutzerInnen ihre Backups speichern, und da könnten natürlich dann vielleicht andere Leute darauf Zugriff haben, und deswegen sind sie da vorsichtiger, was sie alles in die Backups packen, wenn man sein Backup nicht verschlüsselt. Deswegen, wenn wir ein Backup machen, machen wir immer die Verschlüsselung an. Das Passwort, was man dann dafür wählt, ist natürlich egal, muss man sich merken, und sollte man danach, wenn man das dem Nutzer, der Nutzerin zurückgibt, wieder auf was Gutes setzen. Dann macht man einfach sein Backup. Das Backup ist ja jetzt verschlüsselt. MVT bietet zum Glück auch ein Tool an, um diese Backups wieder zu entschlüsseln. Hier ist der Befehl, könnt ihr nachher auf den Folien einfach nachlesen. Und dann kann man MVT nochmal sagen, ja, jetzt nimm dieses verschlüsselte Backup und analysier das einmal, pass alle SQLite-Datenbanken und schreib mir das schön sauber auf. Und ähnlich auf Android, hier gilt das Gleiche, man könnte die Geräte routen. Es ist bei Android aber so, dass meistens, wenn man die Geräte routet, muss man die ganzen Daten, die darauf sind, löschen, und erst dann erlaubt der Bootloader es einem, gewisse Änderungen vorzunehmen, mit denen man üblicherweise Geräte auf Android routet. Manchmal gibt es auf Android auch Exploits, mit denen es möglich ist, Root-Privilegien zu erlangen, und dann könnte man natürlich auch auf weitere Dateien wie System-Binaries zugreifen. Das ist aber wieder was, das macht man nur, wenn man weiß, was man tut, und das geht auch wirklich nur sehr selten auf sehr wenig Geräten. Deswegen extrahiert man meistens Dateien mit MVT über diese ADB-Schnittstelle, wie erwähnt. Hier ist das Command, das zu tun. Das schreibt euch dann die Ergebnisse in den Ordner eurer Wahl. Was man bei Android zum Glück auch machen kann, ist die Dateien der Apps, die APK-Dateien, die kann man auch herunterladen, und MVT erleichtert einem das. Hier ist auch wieder das Command dafür, und man kann die sogar auf VirusTotal hochladen. Das ist ein Dienst im Internet, der ganz viele verschiedene Virenscanner benutzt und euch dann anzeigt, bei wie vielen das als Virus erkannt wurde. Genau. Jetzt ist es so, es gibt zwei unterschiedliche Arten, wie man Malware finden kann. Wir nennen das primäre und sekundäre Funde. Das, was ihr zum Beispiel bei Operation Triangulation gesehen habt, ist ein primärer Fund, weil man hat wirklich die gesamte Exploit-Chain nachvollziehen können, und man hat am Ende oder auch in anderen Cases hat man dann auch wirklich die Binaries gefunden und konnte genau sehen, welche Funktionalitäten waren eingebaut in diesem Staatstrojaner. Das ist leider nicht immer möglich. Was es dann oft gibt, sind sekundäre Funde. Und hier sieht man dann zum Beispiel, wenn es jemand anders mal geschafft hat, so einen Pegasus irgendwo zu entdecken, hat er dann den Prozessnamen meistens in den Bericht geschrieben, und dann kann man eben später sich darauf berufen, wenn jetzt irgendwas einen sehr dubiosen Prozessnamen hat, den es eigentlich von der legitimen App nicht gibt, den wer anders nachgewiesen hat, dass das Malware ist, und man findet das, dann weiß man auch, ah, das ist jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit das Gleiche. Dieses Prinzip basiert auf diesen Indicators of Compromise oder kurz IOCs. Hier ist nochmal kurz eine Definition. Indicators of Compromise in der Computerforensik sind eben Artefakte im Netzwerk oder in einem Betriebssystem, die eben sagen, wenn man die findet, dann hat man mit hoher Wahrscheinlichkeit hier solche Malware gefunden. Hier sind drei Listen von solchen IOCs, die wir euch empfehlen würden. Die sind auch in MVT alle automatisch inkludiert, aber wenn ihr da mal selber zum Beispiel nachgucken wollt, sind welche zu Stalkerware oder eben auch zu Spyware. Was man sonst noch machen kann, ist eine Traffic-Analyse. Und zwar muss ja eine Spyware immer irgendwie Traffic transmitten über WLAN, über Mobilfunk. Und das kann man sich auch angucken. Da gibt es ein cooles Tool, das heißt TinyCheck. Das wurde mal von Kaspersky entwickelt für Frauenhäuser, um da eben speziell Spyware zu finden. Das läuft optional auf einem Raspberry Pi, muss man aber nicht machen, macht dann dediziertes Wi-Fi auf, da kann man sich mit verbinden, dann wird der Traffic mitgeschnitten und es wird zum Beispiel geguckt, ob bekannte Command- und Control-Server im Traffic auftauchen oder ob man auf irgendwelchen Webseiten von diesen Spyware-Herstellern war. Genau, und jetzt erzählt euch Viktor was zu iOS-Forensik.
Ja, also ihr erinnert euch an die vier Felder und wir gehen jetzt im Prinzip diese vier Felder zusammen ab. Wir starten im ersten Feld und zwar ohne Exploits, also Stalkerware auf iPhone-iOS-Geräten. Und dieses Feld ist relativ hellgrau, weil da gibt es gar nicht so viel, weil aktuell gibt es, wie ich schon gesagt habe, keinen Exploit, keinen Jailbreak, der funktioniert für iOS-Geräte. Und deshalb ist es gar nicht so attraktiv, als Stalkerware sich da einzunisten, weil man diese ganzen Sachen von, ich habe Zugriff auf Messenger, ich habe Zugriff auf die Daten von anderen Apps, das geht gar nicht so ohne weiteres. Was natürlich möglich ist, ist, dass Geräte gejailbreakt sind, die älter als 15.7 sind. Und das kann ich schon mal dazu sagen, ich glaube, es gibt Anzeichen, dass es einen neuen Jailbreak geben wird aus der Exploit-Chain, die in dieser Operation Triangulation Sache gefunden wurde. Das heißt, vielleicht ist das in Zukunft wieder möglich, aber meistens dann auch nur eher die veralteten Geräte und nicht die aktuellen Geräte zu jailbreaken. Und wenn man keinen Jailbreak hat, dann ist das, genau, ist ein bisschen schwierig als Stalkerware-App, weil man muss durch die Checks von dem App Store gehen. Man kann nur durch den App Store installiert werden. Und zum Beispiel bei einem iPhone gibt es so Notification, so einen orangenen Punkt und so einen grünen Punkt, die anzeigen, ob gerade das Mikro oder die Kamera an ist oder ich glaube auch die Location Services. Und das ist dann natürlich nicht mehr, da bist du nicht mehr so stealthy. Und das, genau, das kann man auch irgendwie in so Privacy Report Sachen dann nachgucken. Und natürlich hat man auch überhaupt keinen Zugriff auf die Daten von anderen Apps. Was es aber gibt, das haben wir schon gesehen, wir haben irgendwann noch selber mal ein bisschen geguckt, wie das so funktioniert. Es gibt Stalkerware-Anbieter, die zum Beispiel so iCloud-Parser geschrieben haben. Also da können dann TäterInnen, können irgendwie das iCloud-Passwort von Menschen besorgen und dann gibt es so Stalkerware-Services, die sich dann damit in diesem iCloud-Konto einladen und alles runterladen, was in dem iCloud-Konto gespeichert ist. Das sind zum Beispiel so Sachen wie Notizen, Kontakte, ich weiß nicht mehr. Es ist so halb viel, aber genau, das geht auf jeden Fall und das kann sein. Das heißt, es ist immer auch keine schlechte Idee, wenn man mit so einer Situation in Kontakt kommt, das iCloud-Passwort zu ändern oder zu gucken, dass das sicher ist, weil darüber können auch Informationen verloren gehen. Jetzt könnte es aber natürlich trotzdem sein, dass Leute es schaffen, an den Checks vom App Store vorbei eine App zu schmuggeln und dann wären die folgenden Sachen, die Dinge, die man sich angucken würde, sinnvollerweise. Wir gehen davon aus, ihr habt ein Backup gemacht und das liegt irgendwo. Und in diesem Backup schaut ihr jetzt verschiedene Dateien an. Eine der Dateien, bei der es sich lohnt, sie sich anzuschauen, sind die Transparency Consent and Control Logs. Die liegen am folgenden Pfad. Und da ist die Tabelle namens Access interessant, weil in dieser Tabelle steht drin, wann welche App welche Berechtigungen angefordert hat. Also wann welche App gesagt hat, hallo, darf ich bitte das Mikro benutzen? Darf ich bitte die Kamera benutzen? Steht da drin, inklusive einem Timestamp. Diesen Timestamp kriegt ihr dann auch relativ schnell in ein menschenlesbares Format, wenn ihr es händisch machen wollt. Aber das macht doch alles MVT für euch. Also ich habe jetzt bei diesen ganzen Folien, ich habe euch einmal gezeigt, wie man das RAW mit einem SQLite-Parser machen würde, wenn man richtig wild drauf ist. Aber da gibt es eigentlich, also MVT macht das Gleiche und MVT macht das gut. Jedenfalls, das ist die Datenbank, die sich MVT anguckt. So sähe das in MVT aus. Da steht dann, Signal hat gefragt, kann ich das Mikro benutzen an diesem Zeitpunkt. Die nächste Sache, die man sich angucken kann, sind die Data Usage Logs. Ich weiß auch wieder nicht, wer von euch in dem Operation Triangulation Talk drin war. Auch da hat das eine Rolle gespielt. Da haben sie mich vergessen, diese Logs zu löschen. Die interessanten Tabellen hier heißen Z-Live Usage und Z-Process. Und in diesen zwei Tabellen steht drin, wann welche App über Mobilfunk Daten runtergeladen hat. Genau genommen sogar, ich glaube, welcher Prozess. Und das ist halt spannend, weil auch Dinge, die kein Prozess waren, sondern irgendeine Exploit Stage oder sowas, tauchen da potenziell auf. Diese tolle Query, die man sich natürlich merkt und so kurz mal runterspult. Die macht euch glücklich, weil sie aus dieser Datenbank die Sachen rausholt, diese zwei verschiedenen Tabellen miteinander joint und dann kommen da schönere Daten raus. Aber natürlich habe ich mir die auch nicht ausgedacht, sondern die ist einfach aus der MVT-Codebase kopiert. Und deshalb, ich empfehle auch euch nicht zu versuchen, das händisch zu parsen, sondern genau, das aus der MVT-Codebase zu kopieren oder MVT zu benutzen. Wenn man das dann mit MVT ausführt, dann sieht das so aus. Dann sagt euch MVT, wann es das erste Mal benutzt wurde. Ich glaube, wann es das letzte Mal benutzt wurde und was die Bundle-ID ist von der Sache, die das, also ne, was der Process-Name ist und was die Bundle-ID ist. Das Bundle-IDs sind sowas wie der eindeutige Name von Apps. Das heißt, damit kann man rauskriegen, okay, wer hat hier eigentlich Daten benutzt. Eine weitere Sache, die man sich angucken kann, und die ist sehr interessant, vor allem, wenn man davon ausgeht, dass alle Apps, die auf dem Handy sind, Apps sind, die installiert sind, weil man davon ausgeht, dass niemand irgendeinen Exploit hatte, ist die Liste der installierten Applikationen, Applications, Apps. Die ist in der info.plist-Datei drin, die liegt auch top-level in eurem Backup drin. Und diese Datei kann man mit plist-util parsen. Das ist auch ein Tool, was, glaube ich, auch in den App-Store, Package-Stores von den meisten Linux-Distributionen drin ist. Plist ist so ein ganz komisches Format, was sich das Apple-Universum ausgedacht hat. Und ich glaube, da kommen XML-Dateien raus, wenn man das in normale Formate überführt hat. Da steht dann auch drin die Bundle-IDs von den Apps, die installiert sind. Und teilweise auch der Name. Und wenn ihr euch jetzt fragt, na, was ist denn jetzt das genau für ein Ding im App Store, dann kann ich euch als Tipp verraten, dass zumindest aktuell auf der Website, also wenn man im Browser im App Store sich eine App anguckt bei Apple, dann kommt im und da auf View Source klickt oder sich irgendwie den Source Code anguckt, dann kommt da der Bundle-ID-Name vor. Das heißt, das ist der Mechanismus, mit dem ihr habt eine Bundle-ID irgendwo gelesen und wollt wissen, was ist denn das genau für ein Ding, mit dem ihr das zueinander connecten könnt. Und dann kann man auch möglicherweise die Person fragen, hey, pass mal auf, hast du das schon mal gesehen? Kommt das von dir? Hast du das runtergeladen? Und damit kann man klären, wenn da interessante, merkwürdige, weirde Dinge auftauchen, wo die jetzt hergekommen sind und ob die da sein sollen. Die weitere Sache ist, dass in MVT bereits, wie Yannick schon gesagt hat, eigentlich eine Liste von sehr, sehr vielen IOCs und anderen Merkmalen von Stalkerware bereits drin steckt, von tollen freiwilligen Menschen, die das pflegen und ich glaube auch so automatisierte Skripte haben, die das immer neu generieren und auch die Malware-Samples hochladen davon. Das heißt, mein Bauchgefühl wäre, ohne jetzt allzu viel empirische Daten zu haben, man hat relativ gute Chancen, mit MVT Stalkerware zu finden, zu detektieren. Einfach weil es da sehr lange IOC-Listen gibt und sehr viel davon schon verzeichnet ist und das auch glücklicherweise alles automatisch passiert. Also ihr müsst nicht das dann selber runterladen und MVT sagen, ja, hier bitte diese Stalkerware-Liste, sondern wenn ihr aus dem Git-Repo von MVT installiert oder aus den Python-Packages und MVT ausführt, dann macht das alles automatisch und benutzt Check gegen diese Stalkerware-Indikatoren. Wir kommen zum State-Sponsored Spyware-Teil, zu den Sachen mit Exploits. Da gibt es natürlich die Sachen, die wir schon gesagt haben und noch ein paar mehr. Zum Beispiel ist es lohnenswert, sich anzugucken, welche Einträge die Safari-History hat, weil man kann da eigentlich zwei Sachen finden. Das eine ist, man kann Exploit-URLs finden von One-Click-Exploits. Vielleicht wart ihr in dem Pegasus Predator Files Vortrag von Doniker gestern, glaube ich. Da hat er zum Beispiel erzählt, dass in den meisten Fällen die Intellexa Software nur mit One-Click-Exploits installiert werden kann, weil die Browser-Exploits haben. Und da hat man zum Beispiel dann eine Chance, wenn sie das nicht gelöscht haben, die URL zu finden von dem Server, der die Website ausgeliefert hat, die den JavaScript-Exploit vermutlich hatte. Die andere Sache, die man da finden kann, sind Spuren von Redirects. Redirects würden passieren, wenn man eine Network-Injection-Attacke hatte. Das sieht ungefähr so auch aus. Auch das hat Donnecke gestern in dem Vortrag angerissen. Ist auch ein Foto von denen. Das würde nämlich so passieren, dass ein Handy eine HTTP-Verbindung zu irgendeinem Server aufbaut und irgendwo auf der Route, auf der Strecke entweder ein INSI-Catcher oder eine Kiste bei dem Internet-Provider, bei dem Telco-Provider, dann sehr schnell als Antwort auf diesen HTTP-Request ein Redirect zurückschickt, der sagt, nee, pass mal auf, was du suchst, ist nicht mehr bei dieser legitimen Seite, sondern bei unserer schönen shady URL, wo du gleich einen Exploit runterladen wirst. Und das Handy ist dann so, ah ja, okay, gut, ist ja nicht mehr da, ist jetzt hier, quasi lädt sich dann die andere Sache runter. Und was man dafür braucht, ist, dass man als Mittelstation muss man relativ schnell diesen Redirect schicken können. Das heißt, es ist einfach spannend, hier auf der Folie ist das, zu gucken, zum Beispiel kam einfach insanely schnell nach dem Aufruf von irgendeiner URL ein Redirect, ne? Also irgendwie eine Millisekunde später oder weniger, oder also einfach sehr, sehr schnell, wo man so überlegt, ist das jetzt plausibel, dass, ne, der andere Server schon geantwortet hat? Das wären zum Beispiel Dinge, die man da finden könnte. Was man auch finden kann, ist, dass Leute sich nicht gescheit anstellen beim Löschen von Daten aus Datenbanken. Was zum Beispiel passieren kann, und davon hat in diesem Citizen Lab Report, wird davon erzählt, ist, dass zu einem Zeitpunkt Pegasus in der Data Usage SQLite Datenbank, die ich euch schon gezeigt habe, Prozesseinträge nur in der einen Tabelle, aber nicht in der anderen Tabelle gelöscht haben. Und das ist eine Sache, das würde das Handy nie tun, weil das immer entweder in beiden Tabellen oder gar nicht auftaucht. Das heißt, man kann da einfach gucken, finden wir eigentlich Prozesseinträge mit Datentransferspuren in der einen, aber nicht in der anderen Tabelle? Und wenn ja, dann ist das ein sehr eindeutiges Zeichen, weil das halt in der freien Wildbahn sehr selten passiert und mit dieser Version von Pegasus dann eben doch. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, mit der man eine Chance hat, feststellen zu können, okay, hier ist was Komisches passiert. Die Data Usage ist natürlich auch hier relevant, das habe ich gerade schon erzählt. Das ist jetzt zum Beispiel der MDNS Responder, das sind aufgelöste DNS Queries. Da würde man auch andere Prozesse, es erfordert, würde ich auch sagen, so ein bisschen Übung, sich da reinzulesen und so ein bisschen auch ein Gefühl davon zu kriegen, was ist normal und was ist komisch. Es ist total empfehlenswert, auch einfach mal von Friends oder einfach mal selber ab und zu sowas zu machen, bei sich selber drauf zu gucken, um so ein Gefühl dafür zu kriegen und einfach da mal so durchzuscrollen, was sind denn gutartige Sachen, die so einfach die ganze Zeit auf iPhones passieren. Dann kriegt man ein bisschen auch ein Gefühl dafür, für welche Dinge vielleicht erstmal weird aussehen, aber einfach die ganze Zeit passieren und einfach gutartig sind, weil sie vom iPhone selber kommen. Was man auch tun kann, ist, sich die Timestamps von den Dateien im Backup anzugucken. Das würde man machen, indem man erstmal das Backup entschlüsselt. Der Schritt tauchte auch auf in Yannicks Liste. Dann sieht das erstmal so aus, das Backup. Dieser Decrypted-Ordner hier, der ist da nicht, den habe ich so genannt. Aber das ist erstmal ein bisschen ungeil, weil iPhone-Backups funktionieren so, dass alle Dateien benannt werden nach ihrem eigenen Hash und dann werden sie einfach in Ordner gespeichert, wo sie gruppiert sind nach den ersten zwei Stellen von ihrem eigenen Hash. Und das ist natürlich jetzt ziemlich ungeil, in diesem Ding irgendwie Dateien zu suchen und sich anzugucken, okay, was hast du für ein Timestamp noch auf den ersten Blick rauszukriegen. Liebe Datei, bist du interessant für mich? Was man da tun würde, wäre, das Backup zu rekonstruieren. Es ist nämlich nicht besonders schwer, die ursprüngliche Pfadstruktur wiederherzustellen. Da gibt es zum Beispiel ein Tool, was ich jetzt nicht nochmal getestet habe vor dem Vortrag, shame on me, aber ich glaube, es funktioniert. Ich glaube, es gibt auch andere, das kriegt ihr hin, das kann man auch in einer Stunde oder sowas selber programmieren. Jedenfalls, es gibt die manifest.plist-Datei, da steht drin, das sind die Hashes, das sind die eigentlichen Dateinamen und ich glaube auch der Timestamp. Und daraus kann man so ein bisschen den ursprünglichen Dateipfad wieder rekonstruieren. Wenn man das gemacht hat, hat man einen Ordner, wo die Sachen ihre richtigen Timestamps haben und genau die eigentlichen Dateien sind, wie sie vom iPhone aus dem iPhone gepurzelt sind. Und dann könnte man zum Beispiel mit diesem schönen One-Liner sie sortieren nach dem, ich glaube, Modified Timestamp und dann genau würde man sehen, was zum Beispiel in einer Zeitzone passiert ist, in der einen interessiert, was da los war. Also angenommen, man weiß, ne, in dieser Range, keine Ahnung, wurde das Handy der Person abgenommen oder so, dann könnte man da gucken, sehen wir da spannende Sachen. Eine weitere Sache, nach der man gucken kann, sind SMS-Anhänger. Das waren zum Beispiel .gif-Files in dem Forced Entry-Exploit vom Citizen, das auch das Citizen Lab analysiert und vorgestellt hat. Da hat man zum Beispiel einfach gesehen, dass da 20 .gif-Anhänge ganz schnell hintereinander angekommen sind. Ja, und dann sieht man natürlich auch, okay, das ist hier irgendwie merkwürdig. Auch in Crashlogs kann man interessante Artefakte finden, auch zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie eine Komponente von eurem Handy ganz oft hintereinander crasht, von der man das nicht erwarten würde. Das ist, glaube ich, auch in diesem Forced Entry-Dings passiert, dass ich glaube, zum Beispiel der iMessage-Prozess ganz oft gecrasht ist, weil eben ganz oft Sachen ankamen, die manchmal funktioniert haben und manchmal nicht. Da kann man dann Spuren finden. Eine weitere Sache noch, und zwar einfach nur so ein Transfer. In diesem Vortrag von Operation Triangulation haben die auch selber gezeigt, dass sie in der Data Usage und Manifest alles Dinge, die ihr jetzt kennt und versteht, verschiedene Sachen hintereinander gesehen haben bei der ersten Stage von dem Exploit, den sie da beobachtet haben. Und zwar, das war erstmal, dass der iMessage-Prozess, der iM-Transfer-Agent Sachen runterlädt, eine Datei wird angelegt und dann wird ein Prozess aktiv, den es da eigentlich nicht geben sollte. Und dieses Bündel an Dingen, die hintereinander passieren, dann irgendwie relativ bemerkenswert ist und identifizieren das Verhalten für diesen Angriff. Und genau an solchen Sammlungen von Dingen, die schnell hintereinander passieren, kann man auch Malware finden. Und damit gebe ich weiter an Yannick, der euch Sachen zu Android zeigt.
Genau, wir müssen mal schauen, wie schnell wir das schaffen und ob wir noch Zeit für Fragen haben. Aber ansonsten haben wir auch noch einen Workshop in 2 Stunden. Genau. Ja, aber zu Android. Es ist ein bisschen das Gleiche, aber man muss schon sagen, dass Android weniger solche Logdateien schreibt, auf die man auch zugreifen kann, um die forensisch zu analysieren im Vergleich zu iOS. Einige Sachen sind aber ähnlich. Zum Beispiel kann ich mir hier auf Android auch angucken, welche Applikationen sind installiert. Das kann ich natürlich auch auf dem Gerät machen und bei Stalkerware werde ich da vielleicht auch fündig. Man kann dann auch manchmal Apps verstecken. Genau, wie man es macht, wenn man es an den PC anschließt, ist, man benutzt ADB und über ADB Shell kann man eben Commands auf dem Telefon direkt ausführen. Das werdet ihr jetzt eigentlich häufiger sehen in den Folien und zwar mit dem Tool PM kann man sich die Packages listen. Das minus U ist dafür, dass man auch den uninstallierte Applikationen sieht. Das I ist dafür, dass man sieht, wer hat diese App installiert. Das ist besonders spannend. Und das F zeigt einen auch an, wo die Datei liegt, dieser App. Genau. Hier habe ich euch einen Screenshot gemacht, wie das aussieht. Und hier sieht man jetzt zum Beispiel, Installer ist COM Google Android Package Installer. Das ist der Standard-Installer, wenn ihr zum Beispiel euch eine App runterladet mit Chrome auf eurem Android-Telefon, da draufklickt und installieren klickt, dann sieht das so aus. Das ist also unauffällig für Staatstrojaner, aber für Stalkerware eventuell interessant. Was man bei Staatsmännern zum Beispiel auch manchmal sieht, ist, dass da einfach None steht, weil wenn man einen Exploit hatte und der hat es dann irgendwie geschafft, die Applikation zu installieren oder der hat die eben einfach dahin geschoben, wo die Apps sind und das nicht eingetragen, dann steht da None. Was man manchmal noch sieht, sind Systemdateien von gewissen Herstellern, wie hier ist jetzt was Bekanntes von Samsung, da kann man dann auch nachgucken. Da gibt es noch weitere Informationen zu. Es ist leider alles nicht so schön über dieses Interface, aber man kann hier zum Beispiel, wenn man wissen will, was sind Systemdateien, was sind Third-Party-Apps und was sind Disabled-Apps, dann kann man das filtern mit den Parametern minus S, minus 3 und minus D. Und das ist zum Beispiel spannend, wenn ich sehe, manche Apps sind disabled. Das wird zum Beispiel mit System-Apps gerne gemacht, statt sie zu deinstallieren. Dann kann ich hier gucken, wenn zum Beispiel so, es gibt so bei Samsung zum Beispiel so Security Services, die in Apps laufen. Und wenn die disabled sind, dann ist das schon so eine Alarmglocke für, hier ist vielleicht Malware. Genau, dann gibt es noch das Tool DumpSys. Und mit dem Tool DumpSys kann ich, wenn ich ein konkretes Package angebe, mir noch weitere Dateien, mir weitere Informationen dazu anschauen. Und das ist, sind zum Beispiel die Installationszeitpunkte. Oft hat man, wenn man einen Fall analysiert, so Zeitpunkte, die interessant sind. Wenn jemand eine Grenze übertreten hat oder wenn das Gerät bei der Polizei war, weil es beschlagnahmt wurde. Und dann kann ich hier sehen, wann wurde es installiert, wann wurde es das letzte Mal geupdatet. Und was ich auch sehe, ist, welche Permissions hat es angefragt. Genau, was auch spannend ist, sind die sogenannten Intents. Die Intents sind sowas wie Hooks, die Apps notifizieren, wenn gewisse Dinge im System passieren. Und da gibt es verschiedene Beispiele, zum Beispiel wenn es eine ausgehende SMS gibt, wenn es eine eingehende SMS gibt. Das hat legitime Anwendungsfälle, zum Beispiel eine eingehende SMS ist interessant für so SMS-Verifizierung bei Apps, bei Signal, bei WhatsApp. Wird die App dann benachrichtigt und wenn sie die Permission hat, kann sie die dann auch abfragen und die Verifikation machen. Was es auch gibt, ist Boot Complete. Das kann interessant sein, wann schaltet jemand sein Handy aus, wann schaltet das wieder ein. Zum Beispiel, wenn Leute von der Demo ihr Handy ausmachen und dann wieder anmachen, dann kann ich das hier auch finden. Und das sind die anderen, die ich hier euch gelistet habe. Outgoing SMS, SMS Data Received, New Outgoing Call. Das sind alles welche, die Pegasus nachweislich benutzt hat, um notified zu werden, wenn zum Beispiel ein neuer Anruf startet, um dann einen Prozess zu starten, der diesen Anruf aufzeichnet und dann ausleitet. Also das ist auch besonders spannend, wenn die App diese Dinge, diese Intents anmeldet beim Betriebssystem. Genau, das alles ist wieder das Gleiche wie bei iOS, macht auch MVT für euch und dann kriegt ihr so eine Ausgabe einer JSON-Datei und dann müsst ihr nicht diese ganzen Commands eingeben und das wird alles schön gruppiert für euch. Ihr seht dann, welche App ist das, was ist der Package-Name, von wem wurde es installiert, ist sie disabled oder nicht, ist es eine System-App, ist es eine Third-Party-App, welche Permissions hat sie, wo liegen die Dateien dazu. Das ist also super hilfreich und was man eben auch machen kann bei Android ist APKs runterladen. Hier ist nochmal der manuelle Weg. Ich würde mir erst wie eben alle Packages anzeigen lassen. Dann würde ich mir den Pfad anzeigen lassen zu der App und dann kann ich mit ADP Pull, kann man beliebige Dateien herunterladen von Android-Telefonen und die kriege ich dann so eben auch. Ist ein komischer Pfad, aber kann man einfach copy-pasten und dann habt ihr die APK. Und dann könnt ihr die natürlich reversen. APKs sind einfach nur ZIP-Dateien, die sind dann auch noch signiert, aber im Prinzip kann man die auspacken und dann liegt da kompiliertes Java oder Kotlin drin. Was man aber auch machen kann, ist die bei VirusTotal hochzuladen. Da hat MVT Tooling für euch. Da müsst ihr euch einmal einen API-Key besorgen zu VirusTotal und dann könnt ihr die hochladen und dann kriegt ihr hier eine schöne Tabelle, welche Apps welches Ergebnis bei VirusTotal hatten. Und hier seht ihr jetzt in dem Beispiel den Package-Name, den ich zensiert habe, weil wir haben später einen Workshop. Da könnt ihr diese Stalkerware auf einem Android-Telefon finden. Die wurde jetzt bei 39 von 76, wie in Scannern bei VirusTotal, eben als malicious erkannt. Und da kann man dann auch schon davon ausgehen, was das ist. Genau, dann gibt es bei Android noch die Accessibility Services. Die Accessibility Services sind ja Apps, die man sich installieren kann für Barrierefreiheit, was eigentlich ein richtig cooles Feature ist und auch, dass das so modular ist, weil man je nachdem, welche Hilfen man braucht, um sein Telefon barrierefrei oder arm nutzen zu können, da gewisse Apps runterladen kann und die dann aktivieren und deaktivieren kann. Aber damit sowas funktioniert, haben diese Accessibility Services so Berechtigungen, dass die alles auf eurem Bildschirm lesen können und auch zum Beispiel Buttons klicken können. Und dann können diese Apps zum Beispiel auch verhindern, wenn ihr in die Einstellung geht und deinstallieren drückt, dann kann das lesen, kriegt das mit und klickt dann für euch direkt auf Abbrechen und dann könnt ihr nicht auf, ja, okay, ich bin mir sicher, bitte deinstallieren klicken. Das ist natürlich blöd. Genau, und das wurde in der Vergangenheit eben auch für Spyware und Stalkerware verwendet. Google weiß das aber natürlich auch und ist da immer restriktiver, was das angeht. Und ab Android 13 geht das zum Beispiel nur noch, wenn die Apps aus dem Play Store kommen. Das könnt ihr euch auch händisch angucken. Hier ist ein Beispiel. Aber gibt es auch mit MVT, ist viel einfacher, könnt ihr euch angucken. Ich beeile mich jetzt ein bisschen. Prozesse könnt ihr euch auch angucken. Das ist vor allem interessant, wenn es State-Sponsored Spyware ist und keine einfache Stalkerware. Ihr könnt tatsächlich einfach PS ausführen, wie ihr das auf einem Linux-System auch macht, und dann kriegt ihr die Prozessnamen. Genau, gibt es auch wieder ein Package bei MVT. Ja, genau. Und jetzt kurz noch zu den Arten von Exploits, die es gibt. Man unterscheidet Zero-Click-Exploits, das sind Exploits, die funktionieren ohne Zutun des Opfers. Also man muss nicht irgendwie in der SMS auf den Link klicken, damit der Exploit getriggert wird. Und da kann man sich dann überlegen, wo findet man sowas. Haben wir auch schon in anderen Vorträgen gehört. Basebands sind interessant, also die Mobilfunkschnittstelle eures Telefons. Gewisse Messenger, also es könnte natürlich Exploits geben in WhatsApp, iMessage, Signal, hat man auch alles schon gesehen, im Browser. Alles, was irgendwie Daten, beliebige Daten irgendwo aus dem Internet zieht und dann verarbeitet. Bluetooth und Wi-Fi wäre auch interessant. Ist mir jetzt nichts bekannt, aber auch möglich. Das andere sind eben One-Click-Exploits, wo ich also irgendwas anklicken muss. Das ist meistens ein Link und den kann ich dann aber auch finden, zum Beispiel in der WhatsApp-History. Zum Beispiel hat MVT auch ein Feature, was alle WhatsApp-Nachrichten vom Telefon zieht und dann nach den Links filtert, damit ihr nur die Links angucken könnt, weil es sind sonst viele Nachrichten und außerdem wollt ihr die ja nicht lesen. Ihr wollt ja nur Malware finden und da ist das dann auch sehr hilfreich. Ja, zum Schluss nur noch ein kurzer Aufruf. Bitte meldet eure Sicherheitslücken, wenn ihr die irgendwo findet. Verkauft die nicht irgendwie bei Zerodium oder an die NSO Group oder an die Intellectual Alliance und macht damit das Internet sicherer für uns alle. Genau.
Das war doch ein sehr schöner Aufruf zum Schluss. Ich wäre jetzt dafür, zu den Fragen überzugehen, wenn das für euch okay ist. Und wir haben auch schon die ersten Leute da stehen, da hinten am Mikrofon 2 zum Beispiel.
Hi, ihr habt eben die Accessibility Services erwähnt beim Android, das ja ab Version 13 nicht mehr oder nur eingeschränkt verfügbar sind für Apps aus dem App Store. Und da frage ich mich jetzt, weil Google ja immer fahrlässiger umgeht mit deren APIs. Wie soll das dann mit F-Droid funktionieren, mit anderen App-Stores? Und wie soll das einmal compliant sein mit EU-Regulation, aber auf der anderen Seite, wie stelle ich mir das jetzt vor, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas wie Passwortmanager habe und die auch aus F-Droid beziehe wie Bitwarden? Dann bin ich ja erstmal aufgeschmissen ab Android 13, so wie ich das jetzt verstehe.
Also ich bin mir nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Ich habe auch schon gelesen, es gibt Workarounds dafür. Wenn man als User dann explizit nochmal hier und da klickt, kann man es wieder aktivieren. Das müsste man wirklich nochmal nachgucken. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel vielleicht auch eine Custom-Firmware installierst, kannst du natürlich da auch andere App-Stores freischalten als den Play-Store, damit die Apps, die dadurch installiert werden, diese Möglichkeit auch kriegen. Bei Passwortmanagern gibt es aber eine Lösung, ja, also genau, ich habe auch Bitwarden und es gibt da die Funktion Autofill, die auch dafür funktioniert und da kannst du Formulare ausfüllen. Also explizit nur um Formulare auszufüllen gibt es diese Autofill-Funktion und dann brauchst du nicht die größeren Permissions der Accessibility Services. Mit EU-Regulierungen kenne ich mich leider nicht aus, tut mir leid.
Entschuldigung, ich habe noch eine Sache dazwischen, und zwar, was wir, glaube ich, gar nicht so explizit erwähnt haben. Es gibt fast einen zweiten Teil zu dem, was wir hier gerade machen. In einer Stunde in...
Genau, 14.15 Uhr, Stage H, da oben steht's.
Ja, genau. Nur, dass ihr das mal gehört habt. Und wir haben praktische Aufgaben zum Selbermachen und Ausprobieren vorbereitet und mitgebracht. Und eventuell, falls wir auch hier nicht dazu kommen, alle Fragen zu beantworten, ist da noch mal Raum und Zeit für Weiteres.
Genau, aber wir machen jetzt weiter mit dem Signal Angel, weil die Internetfragen können nicht so einfach später gestellt werden. Also lieber Signal Angel.
Ja, das Internet möchte einmal wissen, ob Telefone mit alternativen Betriebssystemen wie Graphene OS zum Beispiel sicherer sind und ob es da auch nachgewiesene Angriffe gab.
Ja, natürlich kann man alternative Betriebssysteme installieren, die Wert auf Sicherheit legen. GryphonOS empfehlen wir auch häufig JournalistInnen, die besonders bedroht sind. Und da gibt es wirklich sehr gute Mechanismen, wie zum Beispiel mit dem neuen Pixel Memory Tagging Support, wirklich starke Empfehlung, das zu benutzen. Was man bei iPhones machen kann, ist den Lockdown-Mode einschalten. Wenn ihr in den Einstellungen bei eurem iPhone auf Security geht und ganz nach unten scrollt, auf Deutsch heißt das Blockierungsmodus, aktiviert das, da steht dann nochmal, was genau das verändert, aber auch eine gute Empfehlung. Spyware-Angriffe mit Exploits auf GryphonOS sind mir nicht bekannt. Ich glaube, es gab noch keine, das heißt aber natürlich nicht, dass es nicht welche gab. Also es ist natürlich trotzdem möglich, eventuell sind die Exploit-Chains dann eben teurer.
Okay, dann bitte Mikrofon 1.
Ja, hallo, meine Frage schließt genau dort an. Bei GryphonOS gibt es ja diese Auditor-App, die auch von denen selbst bereitgestellt wird. Habt ihr damit irgendwelche Erfahrungen? Macht das Sinn? Vertraut ihr auch diesem Attention-Service, den die selbst betreiben?
Genau, es gibt diese Auditor-App, die eben verifiziert, dass dein Betriebssystem noch dein Betriebssystem ist und macht das auch über Remote Attestation. Das heißt, du hast eine kryptografische Challenge, die du nur lösen kannst, wenn dein Betriebssystem nicht manipuliert wurde und du Zugriff auf gewisse Keys hast. Und das überprüft ein externer Service und der schickt dir dann ja eine E-Mail mit so Totmann-Schalter-Prinzip, wenn das nicht geklappt hat. Das ist auf jeden Fall eine coole Lösung. Kann ich empfehlen, das zu benutzen. Wenn du dem Server von GryphonOS nicht vertraust, kann man ja zum Glück selber einen betreiben. Wir haben uns auch zum Beispiel mal überlegt, so einen zu betreiben und JournalistInnen anzubieten. Haben das jetzt noch nicht umgesetzt, aber du kannst ja auch einen betreiben und auch öffentlich stellen oder andere Organisationen können das machen. Das ist auf jeden Fall auch eine gute Methode, um mitzukriegen, wann man eventuell so einem Angriff ausgesetzt wurde.
Cool, danke. Danke. Die nächste Frage aus dem Internet, bitte.
Das Internet möchte noch wissen, wie sich das beim iPhone verhält, wenn die Methoden, die ja hauptsächlich auf dem Backup und auf Fehlern von Angreifern beruhen in der Forensik, wenn sich die Angreifer verbessern und weniger Fehler machen, welche Auswirkungen das dann haben würde?
Also, deshalb gab es eine Folie mit dem Namen Katz-und-Maus-Spiel. Das ist bis jetzt, ist der Zustand noch nicht eingetreten, dass Leute es geschafft haben, völlig spurenfreie Spyware zu schreiben. Aber das Problem ist also, wenn man davon ausgeht, Leute haben beliebig viel Zeit und beliebig viel Geld, um beliebig viele Exploits zu kaufen, um Sicherheitsmechanismen auszubrechen, ist es natürlich technisch möglich, dass wir es irgendwann mit Spyware zu tun haben, die einfach keine Spuren mehr hinterlässt. So, das würde dann vielleicht immer noch im Netzwerk-Traffic würde man Sachen sehen. Aber auch das kann man ja irgendwie beliebig kompliziert verstecken. Deshalb, wir haben kein Anrecht darauf. Man hat kein Anrecht darauf, etwas finden zu können. Und bis jetzt geht es. Aber das ist ungeklärt und eigentlich eine Sache, je mehr Geld da reingesteckt wird in diese Spyware-Unternehmen und vor allem auch je schlechter die europäischen Exportkontrollen funktionieren und das Geld dann da tatsächlich auch reinwandert, desto schlechter sieht es eigentlich aus mit der Sicherheit von Menschen in der Zivilgesellschaft.
Na, aber was da natürlich wünschenswert wäre, ist, wenn zum Beispiel iPhones auch so ein Remote Attestation Feature hätten. Das könnte natürlich eine Möglichkeit sein. Aber natürlich arbeitet Apple auch weiterhin im Betriebssystem und dann kann es auch sein, dass wieder irgendwo Spuren auftauchen, die es vorher noch nicht gab.
Mikrofon 3, bitte.
Hallo, guten Morgen. Kurze Frage, ich habe letztens, glaube ich, gelesen, dass Microsoft eingeklagt hat, einen neuen Store auf iOS veröffentlichen zu dürfen. Wie würde das die Forensik bzw. die Exploit-Möglichkeiten von iOS verändern?
Ich glaube, das hängt vor allem davon ab, wie die das genau umsetzen würden. Angenommen, es gibt dann genau zwei App-Stores, vielleicht erstmal nicht so stark. Angenommen, es gibt Sideloading, dann gehen diese ganzen Sachen auf und Analysetechniken auf, die man auch bei Android, die wir gezeigt haben, ne, mit welchen Apps wurden da jetzt selber installiert. Es gibt ja Mechanismen, die eigentlich dazu führen sollen, dass nur gutartige und nette Apps im Apple App Store landen und keine bösartigen. Eventuell gibt es dann ganz viele, aber das ist jetzt alles Spekulation. Also ich glaube, da muss man einfach gucken, was passiert und wie das genau umgesetzt wird.
Danke. Mikrofon 1 bitte.
Ja, Frage eher an Yannick wahrscheinlich. Was hältst du von dem Work-Mode in Android, wo man so, also manche verwenden, um Apps zu installieren, die, zu denen man irgendwie gezwungen wird und die man aber eigentlich nicht mehr angucken möchte. Kann man das machen oder kann man sich die Mühe da auch sparen und, weiß was ich, ein zweites Handy nehmen oder gar kein Handy?
Da kann ich dir die Dokumentation von GriffinOS empfehlen. Der Work-Mode ist ja nur ein besonderer sekundärer Benutzermodus. Also du hast ja auf Android generell die Möglichkeit, sekundäre Benutzer zu erstellen und für die zum Beispiel auch eigene Passwörter zu wählen. Und die haben dann auch andere Keys für die File-Based Encryption. Das heißt, wenn man das eine Passwort knacken würde, würde man eventuell nicht auf die sekundären Nutzer zugreifen, was auch ein cooles Feature ist. Und zum Beispiel auch hilfreich sein kann für Grenzkontrollen mit so, entsperr mal dein Handy und dann entsperrst du nur einen Benutzer und nicht den anderen. Und da könnte man auch coole Sachen bauen, wie zum Beispiel mit einem Passwort was anderes entsperren als beim anderen, ähnlich wie bei Veracrypt. Und der Workmode ist ja nur ein Shortcut, dass ich nicht erst den Benutzer wechseln muss, um diese App zu starten, sondern ich habe die App dann automatisch in meinem primären Benutzerprofil und die startet sich dann automatisch in diesem sekundären Benutzer. Ja, und das ist eine zusätzliche Isolation. Also das ist ja normalerweise sowieso App-Sandbox auf Android und die Apps können nur miteinander kommunizieren, wenn sie beide Zugriff auf den gleichen Dateispeicherort haben, musst du die Permission geben oder wenn sie beide anmelden, ich möchte mit der App kommunizieren und die andere meldet auch an, ich möchte mit der App kommunizieren, dann können sie so eine Art Interprozesskommunikation machen. Und sowas würdest du unterbinden zum Beispiel, wenn du den Workmode benutzt. Also dann könnte nicht die App im Workmode auf die anderen Apps zugreifen, ja. Kann man benutzen, auf jeden Fall für Separierung.
Okay, cool, danke.
Die Zeit für Fragen ist leider vorbei. Ich merke, es ist noch großes Interesse da. Ihr seid in einer Stunde im Workshop verfügbar, Halle H. Bitte einen Riesenapplaus für Yannick Besendorf und Viktor Schlüter.